direkt aus Europa, Nummer 483, Seite B.
Die Temperaturen steigen auf 19 bis 29 Grad.
Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag. Und an dieser Stelle wollen wir wieder über Werte reden, die in der Corona-Krise ja vielleicht besonders wichtig sind. In unserer Reihe Wozu Werte kommen jeden Donnerstag Sie, unsere Hörerinnen, zu Wort. So auch heute.
Deutschlandfunk Kultur. Wozu Werte?
Heute Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit ist ein großes Wort und ist ja auch so ein Maßstab, den man vielleicht anlegt, wenn man jetzt ein System beurteilt.
Ich denke, die soziale Gerechtigkeit erzwingt im Augenblick darüber nachzudenken, dass Gerechtigkeit neu definiert werden muss.
So ein gesundes Empfinden, wo ein Ungleichgewicht aufkommt, hat eigentlich jeder.
Ich denke, dass von Natur her das meiste ungleich ist. Gesundheit ist ungerecht verteilt, Begabung ist ungerecht verteilt, Schönheit, das ist alles ungerecht verteilt. Und trotzdem geht es ja darum, es muss immer ausgeglichen werden. Und auch dabei passieren ja ungerechte Dinge. Es gibt Leute, die haben eine Rechtsschutzversicherung und klagen ständig ihre Rechte ein. Andere nehmen das eher resigniert hin. Vielleicht sollte man von der Gerechtigkeit auch nicht zu viel erwarten.
Gerechtigkeit ist für mich nicht das Lamentieren, oh, ich habe auch mehr vom Kuchen verdient. Da gibt es bestimmt Leute, die ausgebeutet sind und die gezwungen sind, zu unwürdigen Bedingungen zu arbeiten, ihre Leistung abzugeben und die nie gewertschätzt werden, nicht mal durchs Geld.
Ich würde mir mehr Gerechtigkeit im Umgang mit Flüchtlingen wünschen. Gerechtigkeit in dem Sinne, dass sie hierher kommen, mit einer Riesenlast an Problemen, an traumatischen Erfahrungen und dass man sie tatsächlich auffängt, da wünsche ich mir mehr Gerechtigkeit.
Unsere Reihe Wozu Werte, zusammengestellt von Matthias Baxmann und Matthias Eckold. Und wenn Sie selbst mal dabei sein möchten, schreiben Sie uns eine Mail an wozu.werte@deutschlandfunkkultur.de. Ja, und vielleicht waren Sie ja nicht mit allem ganz einverstanden, was Sie da gerade zum Thema Gerechtigkeit gehört haben. Vielleicht haben Sie aber auch still mit dem Kopf genickt und gedacht, recht haben die. Gerechtigkeit, ein Thema auch für Gerd Pickel, Professor für Religions- und Kirchensoziologie an der Uni Leipzig. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Frau Dittmar.
Herr Pickel, wir haben es eben gehört, Gerechtigkeit heißt für viele vor allem soziale Gerechtigkeit. Wie würden Sie die definieren?
Ja, soziale Gerechtigkeit ist deswegen relativ nah, weil es einen betrifft. Und soziale Gerechtigkeit bezieht sich auf Gesellschaft. Also es bezieht sich sozusagen auf Relationen, auf relationale Verteilungen von Gütern. Und es geht manchmal gar nicht so stark darum, wie viel man hat, sondern es ist, wie viel man im Vergleich zu anderen hat. Das ist sozusagen der Kern sozialer Gerechtigkeit. Und das hat durchaus ja auch als Historie sich entwickelt. Es geht sozusagen um soziale Ungleichheit als ein Ausgangspunkt. Und man betrachtet, wie viel soziale Ungleichheit man bereit ist, noch als gerecht zu akzeptieren oder eben nicht.
Das heißt, wir messen Gerechtigkeit im Vergleich an den anderen.
Genau. Gerechtigkeit ist ein Begriff, der, das ist durchaus ja etwas Überraschendes, nicht an dem Bestand an sich gemessen wird. Man ist zum Beispiel durchaus ganz zufrieden, wenn es einem genauso schlecht geht wie den anderen, weil man sagt, das ist ja eigentlich gerecht, wenn es jeden erwischt, so in der Richtung. Man ist allerdings eben unzufrieden und findet es als ungerecht, wenn man zwar ein Auto hat, aber alle Nachbarn haben drei, muss mal so darzustellen. Also dieses Verhältnis zu den anderen in einer Gesellschaft ist der Kernpunkt für Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist auch immer sehr, sehr stark verbunden, gerade seit dem 18., 19. Jahrhundert, wo die soziale Gerechtigkeit in den Kern gerückt ist, mit Gleichheit, mit Vorstellungen von Gleichheit und natürlich dem, dass man sagt, es ist eigentlich nur bestimmtes Gerecht, was auch irgendwie gleich ist oder aber, was man auf eine andere Art und Weise als gerecht erklären kann.
Klingt auf jeden Fall so, als ob die Forderung nach Gerechtigkeit dann nicht immer gerechtfertigt ist. Aber dieses Bedürfnis nach Gerechtigkeit, ist das quasi in jedem Menschen veranlagt oder ein eher typisch deutsches Phänomen?
Also ich würde sagen, dass es eigentlich fast überall einen Wunsch nach Gerechtigkeit gibt. Allerdings ist er sehr unterschiedlich. Also es gibt kulturelle Differenzen. Während man jetzt in der USA wahrscheinlich ein Prinzip, das wir unter Leistungsgerechtigkeit finden, noch stärker als in Deutschland in den Kern gerückt sehen, wo man sagt, also es ist so, wenn ich arbeite oder wenn ich mehr arbeite als andere, dann muss ich auch deutlich mehr kriegen. Das haben wir bei uns auch in Teilen auch. Ist es so, dass in Deutschland ein bisschen stark aus der Tradition heraus, aus dieser sozialen Frage, die ich schon mal vorhin erwähnt habe, eine Nachfrage kommt nach sozialer Gerechtigkeit im Sinne von einer ausgleichenden Gerechtigkeit. Also nicht nur eine Leistungsgerechtigkeit, sondern auch doch etwas wie, was man so in der empirischen Gerechtigkeitsforschung Verteilungsgerechtigkeit nennt. Also man ist so ein bisschen dazwischen. Und wenn wir so diese Pole aufspannen, dann können wir vielleicht noch gerade den skandinavischen Raum hinzunehmen, wo gerade diese Verteilungsgerechtigkeit noch stärker als in Deutschland ist. Wir sind eigentlich so ein bisschen in der Mitte, könnte man sagen.
Jetzt bekommt soziale Gerechtigkeit mit der Corona-Krise vielleicht nochmal eine ganz neue Bedeutung. Auf der einen Seite gibt es viele Menschen, deren Existenz bedroht ist, und andere, die von der Krise im Homeoffice vielleicht sogar profitieren. Wie sozial gerecht kann das im Moment sein?
Ja, das ist ein großes Problem. Also in der Regel kann man davon ausgehen, dass Krisen eigentlich Ungerechtigkeit und Ungleichheit eher verstärken als entschärfen. Und deswegen ist die Frage natürlich gerade in Krisenphasen und auch gerade jetzt in der Corona-Krise und in der Folge der Corona-Krise, wie kann ich die Ungerechtigkeiten, die sich verschärft haben, auffangen? Es ist auch gerecht, dass ich als Arzt mehr verdiene als Krankenschwester und dass der Unterschied so deutlich ist, wie er ist. Auf der anderen Seite würde jemand sagen, eigentlich ist das noch immer bei Weitem nicht gerecht. Es war davor nicht gerecht und jetzt ist es erst recht nicht gerecht.
Der Soziologe und Politikwissenschaftler Gerd Pickel, ich danke Ihnen.
Danke sehr.
Kulturnachrichten.
Kommen heute von Susanne Balthasar.
Der Pariser Operndirektor Stéphane Lissner überlässt seinem Nachfolger, dem deutschen Alexander Neef, seinen Posten wegen der wirtschaftlichen Krise früher als geplant.
Deutschlandfunk Kultur. Feature.
Hallöchen.
Ein Dorf im Nordosten Deutschlands. Ein stiller, sonniger Nachmittag. Auf dem Küchentisch Kuchen. Die Kaffeemaschine röchelt. Unser Soldat, nennen wir ihn Manfred, steht groß und etwas ungelenk in der Tür. Begrüßt Björn. Björn Schreiber, Kapitänleutnant der Reserve, Fallbetreuer beim Bund Deutscher Einsatzveteranen. Unterm Tisch ein Hund, am Tisch ein Kleinkind, seine Tochter und eine Frau. Manfred ist frisch verheiratet. Manfred hat eine PTBS, posttraumatische Belastungsstörung. Als er 2003 aus Afghanistan zurückkam, erschien ihm das deutsche Leben plötzlich oberflächlich und belanglos. Kleinkariert, verwöhnt, verglichen mit dem, was er gesehen hatte.
Die wissen morgens nicht, was sie abends zu essen haben. Ne?
Er holt ein Fotobuch heraus. Manfred im Kosovo, schlank und fit. Da war er 27. Jetzt ist er 41 und ziemlich fertig.
Also, das waren eigentlich die schönen Erinnerungen eigentlich, ne? Zum Beispiel kam einer, das fand ich, der, mit dem war ich in Afghanistan und im Kosovo, der wohnt jetzt in Stuttgart, der kam wirklich zur Hochzeit, von Stuttgart hier hoch. Hat gesagt, das lässt er sich hier hingehen, das macht er.
Vor ein paar Wochen haben seine Freundin und er geheiratet.
Das war schön, das war so richtig so, wenn man die alten Jungs wieder sieht, das ist so, da fühlt man sich auch sicher.
Im Kosovo war anfangs alles ruhig. Die deutschen Soldaten patrouillierten durch Prizren.
Wir sind Streife gelaufen, wir haben irgendwo einen Posten gehabt, ja, Torposten gestanden. Das war wie zu Hause in der Kaserne. Das war nicht irgendwie gefährlich oder irgendwie, war alles ruhig.
Wir führen keinen Krieg, aber wir sind aufgerufen, eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen.
Es ist der Krieg.
Ja, und ich hätte mir nie träumt, dass das Rotgrün mit ihm Krieg ist. Aber dieser Krieg geht nicht erst seit 51 Tagen, sondern seit 1992, liebe Freundinnen und Freunde. Seit 1992.
Mitte März 2004 war es jäh vorbei mit der Ruhe.
Das war richtig, das war wie so ein, da kam so plötzlich, da vergesse ich mein Leben nicht.
Mit Warnschüssen reagierte die von der Bundeswehr geführte Taskforce Prizren am Mittwochabend auf die Unruhen, bei denen serbische Sakralbauten von einer aufgebrachten Menge angegriffen und angezündet wurden. Ein Sprecher des Einsatzführungskommandos in Potsdam nannte den Bischofssitz, das Priesterseminar und ein Kloster als Ziele der Angriffe.
Über 50.000 Kosovo-Albaner attackieren die serbische Minderheit. Mindestens 19 Menschen sterben, an die 1.000 werden verletzt.
Und du stehst da und sagst so, wir sind jetzt Soldaten, wir sind hier, wir haben ja eine Aufgabe, die zu beschützen.
Die KFOR-Truppen oft ohnmächtig.
Dafür haben wir ja jeden Tag dann gestorben. Ja, dann, wenn du dann überlegst, du stehst jetzt hier, Postenkette, dein Kameraden, da oben brennt alles. Und du fragst dich ja, was ist mit dem Mütterchen, was jeden Tag ihr Brot und ihre Milch da hochgetragen hat, ne? Oder mit den Kindern, die da gespielt haben, was ist mit denen, wo sind die? Da brennt alles, die können da nicht überleben, irgendeiner muss die da rausholen. Und wir haben das UN-Gebäude bewacht. Ja, warum? Die Menschenleben, die da waren auf dem Berg, da in der Stadt, in dem Viertel, in seinem Viertel, das war mir eigentlich wichtiger. Du willst deine Kinder beschützen, aber kannst es nicht. Du hast so viel Wut im Bauch, auch danach, die Tage danach, auch viele Kameraden von uns.
3 Tage später hieß es, Freiwillige vor, Leichen suchen. Morgen geht Manfred wieder ins Bundeswehrkrankenhaus.
Und jetzt ist wirklich diese Vorfreude zu spüren, dass er weiß, diese 3 Wochen werden ihm helfen. Weil
3 Wochen Therapie.
Liebe Kameraden, als hier zuständige Standortpfarrer Stefan Brandt darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem stillen Gedenken und diesem Gebet.
Juni 2018, westlich von Potsdam. Auf dem Gelände des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr liegt der Wald der Erinnerung, geöffnet täglich von 10 bis 16 Uhr.
Bei Unwetter, zum Beispiel Sturm, Gewitter, Gefahr von Schneebruch, ist die Anlage geschlossen.
Hier wird jener Bundeswehrangehörigen gedacht, die im Einsatz oder im regulären Dienst ihr Leben verloren. Ein Weg aus Ziegeln führt durch den Wald. Auf Stelen stehen Einsatzgebiet, Todesjahr, Vor- und Nachnamen der bislang 109 Toten.
Liebe Teilnehmer an diesem Gedenken.
In Kambodscha, Georgien, an der Adria und bei der Ausbildungsunterstützung im Irak gab es jeweils einen Toten. In Mali 2. In Bosnien-Herzegowina 19, im Kosovo 27, in Afghanistan 59.
Auf Lichtungen sind die Ehrenhaine aufgestellt, die ursprünglich an den Einsatzorten standen.
37 Soldaten starben durch Fremdeinwirkung. 72 kamen durch sonstige Umstände ums Leben, darunter 22 durch Selbsttötung.
Nach der Zeremonie gehen Freunde und Angehörige zu den Namensplaketten, die an den Bäumen befestigt sind. Am Rande steht ein älteres Ehepaar, Christore und Jobst Viehweger.
Ich war an 3 Bäumen. Das waren meine Kameraden, mit denen ich im Einsatz war. Die sind 2007 in Kunduz ums Leben gekommen.
Er war auch Soldat bei NVA und Bundeswehr, aber sie ist die Veteranin.
Sie war im Einsatz.
Ich kenne ja meine Soldaten. Erst gucken sie skeptisch und dann werde ich als Mutti anerkannt. Helfe ich denen. 2005, 7, 8, 10 und 11, 12 war ich in Afghanistan.
Sie war dann krank.
2,5 Jahre.
Ich hab's
psychische Erkrankung sieht man nur selten so, wie sie wirklich funktioniert. Ne?
Es war ein langer Weg. 4x6 Wochen Klinik, danach noch mal 2 Jahre Therapie.
Und ich hatte auch eine Therapeutin, die hat Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg therapiert. Und sie wusste, wo sie bei mir ansetzen musste. Und sie glauben nicht, das war Schwerstarbeit. Wir haben dann Rollenspiele gemacht und wie kaputt ich anschließend war. Also es war unglaublich. Aber das ist das, wo man durch muss. Ja, die Konfrontation mit der Situation.
Sie ist froh, dass die Kinder groß und aus dem Haus sind. Das Paar kümmert sich heute um andere Traumatisierte, ehrenamtlich, als Fallmanager beim Bund Deutscher Einsatzveteranen.
Und wenn ich dann öfter die Familien sehe bei Zusammenkünften, wie schlimm das ist, wie brutal doch die Männer aus dem Einsatz kommen.
Traumata sind Ereignisse, die durch ihre Plötzlichkeit, ihre Heftigkeit und ihre Ausweglosigkeit charakterisiert werden können. Bei einer Traumatisierung kommt es bei den Betroffenen zu körperlichen, kognitiven und emotionalen Reaktionen. Auf der körperlichen Ebene tritt eine massive Stressreaktion ein. Diese zeigt sich unter anderem durch Herzrasen, Blutdruckanstieg, Schwitzen, Zittern, Schwindel, Übelkeit. Auf der kognitiven Ebene ist häufig der einzig mögliche Gedanke der, dass man gleich stirbt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO definierte 1991 ein Trauma als kurz- oder langanhaltendes Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß, das nahezu bei jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde. Im Zeitraum 2011 bis 2017 wurden in deutschen Bundeswehrkrankenhäusern insgesamt 1309 Patientinnen und Patienten wegen PTBS-Neuerkrankungen behandelt.
Manfred ist mit seinem Trauma jetzt 13 Jahre beschäftigt. Vor über einem Jahrzehnt wurde er krank entlassen, dienstunfähig, nach etlichen Monaten in der Psychiatrie. Er war blockiert, manchmal wie besessen. Im Bundeswehrkrankenhaus hat der Arzt ihn nach seinen Träumen gefragt.
Na, da habe ich gefragt, wovon ich träume. Da kriegst du nicht mehr weg.
Und ihm erklärt, sein Trauma werde nie ganz verschwinden. Er werde sein Leben lang lernen müssen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Es fühle sich manchmal an, sagt Manfred, als wohne da etwas Fremdes in seiner Brust.
Wie gesagt, ich gehe morgen auch wieder hin. Und da bin ich dann nach 3 Wochen bin ich erstmal wieder ein bisschen ruhiger. Die sind schon viel weiter als damals. Und ich freue mich auch schon drauf. Ich sage meine Frau, denke ich mal auch. Das hilft auch. Ich gehe rein mit einem Blutdruck von 170 und komme raus mit 120, 80.
Ein kleiner Vorrat Frieden.
Und das hält so 1-2 Wochen an. Und dann merkt man dann wieder, oh.
Sie fängt immer alles ab.
Recht haben und Recht bekommen, das sind 2 unterschiedliche Dinge. Und man rennt rum wie ein Bittsteller, wie ein Bettler rennt man hinterher. Und dann hört man noch die Kommentare von Leuten, die überhaupt gar keine Ahnung haben. Ja, ihr wusstet es doch und ihr wurdet doch gut bezahlt.
Sie waren in Afghanistan, im Krieg.
Alex, Mitte 30, trägt sehr kurze Haare. Er hat eine Schnittwunde am linken Handgelenk.
Zum Militär zu gehen, das war für mich der Traumberuf.
Alex ist ausgebildeter Militärpolizist. Er fand diese UNO-Missionen gut. Frieden auf dem Balkan schaffen. Seine Großeltern, auch seine Eltern, hatten Krieg erlebt.
Das kann sich keiner vorstellen. Ich bin froh, dass ich in der Zeit noch nicht erlebt habe.
Nie wieder Krieg anfangen, das war auch seine Überzeugung. Doch dieser Krieg ging ja nicht von Deutschland aus, dachte er sich.
Ich fand die Kameradschaft toll, wir wurden auch hart angepackt, das fand ich in Ordnung. Ich musste aber auch diesen Zettel unterschreiben für Auslandseinsätze. Und in den jungen Jahren denkt man da nicht so drüber nach, man ist ja auch noch ein bisschen naiv.
Am Karfreitag 2010 gerieten Fallschirmjäger der Bundeswehr in einen Hinterhalt der Taliban. Die Gefechte dauerten viele Stunden. Allein die Deutschen feuerten an die 25.000 Schuss. Drei Bundeswehrsoldaten starben. In der Schmiede Sorglos, einer Gaststätte am Nordrand von Leipzig, treffen sie sich gelegentlich. Alex ist auch da.
Alles wird abgelehnt. Wir sind die Dummen. Das vorher wusste ich.
Ja, damit hat man nicht gerechnet, dass so viele Soldaten mit Schaden zurückgekommen sind.
Christore ist da, die Kundus-Veteranin. Manchmal, sagt Jobst, der Mann von Christore, fegt diese PTBS wie ein Tsunami durchs Leben. Er hat solche Fälle seit Jahren am Telefon.
Ja, das kommt die Woche zwei, dreimal schon vor. Reden, zuhören, es kann auch passieren, 112.
Der Ruf nach dem Krankenwagen, die Angehörigen seien oft völlig überfordert.
Man hat dort plötzlich einen Menschen an seiner Seite, dem man nicht mehr vertrauen kann, wo man dann auch Angst um die Kinder haben muss.
Ein Neuer ist auch dabei, Tino. Er wirkt schüchtern, eingeschüchtert.
Man hat für das Land den Kopf hingehalten und dann wird einfach nur gesagt, ne, was hast denn du jetzt hier für eine Krankheit? Oder sei still, was ist los mit dir? Man kriegt ja auch Alkoholprobleme, manche Soldaten landen auf der Straße, viele sind drogenabhängig und ja.
Auch er wäre beinahe auf der Straße gelandet.
Ja, also ich hatte kein Einkommen mehr, keine Krankenversicherung mehr, meine Wohnung wurde gekündigt und ich habe dann zum Glück meine Betreuerin über den Veteranenverband kennengelernt.
Tino war nur 2 Jahre bei der Bundeswehr. Als er aus dem Einsatz zurückkehrte, sagte die Familie sofort, mit dir stimmt etwas nicht.
Ich wollte das lange, lange, lange nicht zugeben.
Wie alle. Über Jahre. Doch seine Träume wurden immer verheerender.
Da habe ich das Trauma weggespült.
2011 landete Tino im Bundeswehrkrankenhaus. Diagnose: alkoholabhängig.
Jetzt geht's mir echt ein wenig besser, stabiler, sage ich mal, aber noch nicht gut.
Tino ist Kfz-Mechaniker. Er kann sich nicht sehr lange konzentrieren. Es gab Unfälle, weil er irgendetwas festzuschrauben vergaß. Seit 4 Jahren ist er krankgeschrieben. Er zeigt seinen Behindertenausweis herum. 60% schwerbehindert, aber nur 30% wehrdienstbeschädigt. Die Runde schüttelt ihre Köpfe. Jeder kennt die Auslöser, die akute Panik auslösen.
Bei Witter ducke ich mich nicht nur, sondern ich gehe richtig zu Boden, wie in Deckung.
Hubschraubergeräusche, Schreie, Menschenansammlungen. Ich gehe nicht mehr alleine einkaufen. Heute noch nicht, nein. Ich schreie nicht auf, ich bin verschwunden. Und mein Mann sucht mich dann.
Manche Patienten erleben Rückfälle oder werden nie wieder wirklich arbeiten können. In Berlin haben sie maximal 45 bis 50 Behandlungsplätze. Immer ausgebucht. Ein schmuckes Fachwerkhaus im Harz. Mein Elternhaus, sagt Alex. Er lebt seit 12 Jahren in einer Beziehung. Seit 6 Jahren ist er verheiratet. Sein Sohn ist 9 Monate alt.
Ich bin froh, dass ich das habe, was ich habe hier.
Er arbeitet jetzt standortnah. 30 Kilometer von hier, wenn es irgendwie geht.
Wenn man nur bis Mittagsdienst tut, weil es nicht weitergeht, und macht da so Kleinkram, was eigentlich gar nicht dem Dienstgrad entspricht, da sehen dann die Leute, auch die einen Kameraden, oh, guck mal hier, der geht nur bis mittags arbeiten, oh, der hat ein tolles Leben, das Wetter ist schön, er geht bestimmt ins Freibad. Soll ich mal sagen, was ich als Rente monatlich zusätzlich kriege? Für 8 Jahre Hölle, dafür, dass meine Seele kaputt ist, 189 Euro.
So ein Veteranentreffen wie in Leipzig, sagt er, sei immer zweischneidig. Einerseits fühlt man sich herrlich verstanden.
Da wir uns gegenseitig Halt und ja, Schutz geben und auch stützen, ist es so, dass wir füreinander da sind.
Andererseits kommt alles wieder hoch. Er hat seit 8 Jahren PTBS.
Er war nicht vorbelastet. Physisch und psychisch topfit. Ein Partygänger. Jetzt sieht er die Welt durch ein Raster. Kinder und Senioren sind okay. Junge Männer, womöglich in einer Gruppe, bedeuten Gefahr. Sein erstes Tattoo ließ er sich mit 18 stechen. Ein japanisches Kanji-Zeichen. Bushido.
Bushi ist der Krieger, der Samurai. Und Do ist der Weg, also das ist der Weg des Kriegers. Und dieses eine Symbol stellt den ganzen Ehrenkodex der Samurai dar, die halt treu und loyal für ihren Dienstherrn, für ihren Feudalherrn damals gekämpft haben.
Auf der Brust trägt Alex einen Spruch von Walter von der Vogelweide, ziemlich frisch.
Ja, passt eigentlich, denke ich, ganz gut auch für dieses Erkrankungsbild. Und zwar heißt es, die Welt ist außen schön. Weiß, grün und rot, doch innen von schwarzer Farbe und finster wie der Tod.
Er ritzt sich manchmal, traktiert sich mit einem Messer. Aus Ohnmacht, Selbsthass. Ein Anrennen gegen die Krankheit, die wie eine Mauer steht. Zwischen dem aktuellen Elend und dem alten Selbst.
Weil man sich selbst gehasst hat dafür, dass man so ist, wie man ist. Weil man das als Schwäche sieht. Und dann bestraft man sich selber.
Wie viel Krieger steckt noch in ihm?
Noch viel Krieger. Es ist halt so. Ich bin dazu ausgebildet worden. Ich stehe da auch zu. Und Krieger ist in dem Sinne erstmal nichts Schlechtes. Es ist etwas Ehrbares. Wenn ich mir die Leute da angucke, wie gestern bei dem Treffen, das sind wunderbare Menschen. Die sind empathisch. Die sind füreinander da. Das ist wie eine Ehe. Eine gut funktionierende Ehe. In guten wie in schlechten Zeiten. Mein Großvater hat damals gesagt zu mir, wo ich Kind war, Junge, spiel doch nicht mit Wasserpistolen oder mit Spielzeugpistolen. Das ist nicht schön. Kauf dir lieber einen Teddybär oder lass den Teddybär kaufen. Das habe ich nicht verstanden. Jetzt verstehe ich's.
Würden diese Veteranen noch einmal in den Krieg ziehen? Betreuer Björn sagt, jetzt erst recht. Er müsse schließlich verteidigen, wofür andere gefallen sind. Die anderen winken ab.
Wenn ich heute vor der Entscheidung stehen würde, würde alles anders machen. Alles. Wird auch niemals, man kommt ja so auch in Gespräche. Ne? Mein Sohn, ne? Der will auch zur Bundeswehr. Immer abraten. Immer.
Ich selber würde in so einen Einsatz nicht mehr gehen, sage ich ganz ehrlich. Nicht, weil ich feige bin oder so, sondern weil ich mir sage persönlich, es hat der Bevölkerung nicht viel gebracht.
Alex könnte auch gar nicht. Er ist nicht mehr verwendbar.
Kaputte Krieger. Feature von Tom Schimek. Es sprachen Xenia Lacher und Ellen Schweder. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2018.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu der Kanone Nummer 482. Frau Kunz ist 47 Jahre alt, sie ist freie Journalistin, ist also nicht fest angestellt und hat keinen Arbeitsvertrag. Sie arbeitet in Zürich und schreibt unter anderem regelmäßig etwas für eine Schweizer Zeitschrift. Als Kind hatte sie Astronautin werden wollen, um in unbekannte Regionen vorzudringen und sie zu erforschen. Ihren Vater hat sie nie vermisst. Er war für sie etwas, das sie nie hatte, das sie nicht kannte und das ihr deshalb auch nicht.
Beziehung zwischen ihm und ihrer Mutter hatte nur ein Vierteljahr gedauert. Als sie ihn verließ, war ihre Tochter, die sie später Nina nannte, erst etwa 3 cm groß und wog vielleicht 4 Gramm. Wenn ein Kind ohne Vater aufwächst, wird das bedauert. Aber sie hat es auch als Kind nie als besonders seltsam, außergewöhnlich oder schlimm empfunden, ohne Vater aufzuwachsen. Im Kindergarten haben sich die anderen Kinder nicht dafür interessiert. Aber als sie in die Schule kam, gab es Besuchstage für die Eltern. Und da kam dann immer nur ihre Mutter. Da haben die anderen Kinder sich schon mal gefragt, warum ihr Vater nicht mitgekommen ist. Und da hat sie gesagt, dass sie keinen hat. Da hatten die anderen Kinder mit ihr Mitleid. Und dieses Mitleid hat sie verwirrt. Denn sonst waren sie oft gar nicht mehr zu ihr. Sie war klein und dünn und durfte deshalb manchmal nicht mitspielen. Ihre Mutter war damals noch Studentin und hat nebenbei in Cafés und Kneipen gearbeitet, um Geld zu verdienen. Denn Unterhalt für das von ihm gezeugte Kind hat ihr Vater nie gezahlt. Sie hat mit ihrer Tochter in großen Wohngemeinschaften gelebt, sodass da immer jemand war, der sich um ihre Tochter kümmern konnte, wenn sie an der Universität Vorlesungen gehört oder in einem Café Geld verdient hat. Wenn sie in einem Café früher mit der Arbeit auflohnen musste als die anderen, um ihre Tochter im Tageshaus abzuholen, hatte sie auch ein schlechtes Gewissen. Ninas Eltern waren für sie ihre Mutter und ihre Großmutter. Die hatte ihre beiden Töchter, Ninas Mutter und ihre Tante, in den 70er Jahren ebenfalls alleine großgezogen. Sie war für Nina immer da. Deshalb hat der abwesende Vater für sie keine Bedeutung gehabt. Das war eine Leerstelle, die sie in ihrer Fantasie nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen ausfüllen konnte. Aber irgendwann hat sie dann doch gedacht, es wäre allmählich an der Zeit, das Rätsel zu lösen. Zur biologischen Neugierde kam, dass sie nicht begreifen konnte, wie man ein Kind in die Welt setzen kann, ohne sich für dieses Kind zu interessieren. Sie hat sich immer wieder gefragt, was ihn daran gehindert haben könnte, sich mal zu melden. Auch das wollte sie herausbekommen. Sie hatte von ihrer Mutter nur seinen Namen und das Geburtsdatum erfahren und dass er aus einem anderen Land stammte und als Fotograf gearbeitet hat. Sie sucht nach ihm im Internet und auf einer Internetseite über eine Konferenz über Asylfragen, auf der er die Fotos gemacht hat, findet sie seinen Namen. Sie wendet sich an den Veranstalter dieser Konferenz und bittet ihn, eine Mitteilung von ihr an ihn weiterzuleiten. Aber dann fragt sie sich, ob sie diesen Menschen wirklich kennenlernen will und ob es nicht besser war, dass er für sie eine Leerstelle war, die sie mit ihrer Fantasie ausfüllen konnte, wie sie wollte. Dafür war es aber nun schon zu spät, denn da kam schon seine Antwort auf ihre Mitteilung über das Internet auf ihr Funktelefon. Es waren 12 Zeilen, auf die sie noch am selben Tag geantwortet hat. Sie haben einander geschrieben, aber ihr war unangenehm, dass er immer wieder schrieb, wie schwer es für sie gewesen sein muss, ohne Vater aufzuwachsen. Er kennt auch noch andere junge Frauen, die ohne Vater aufgewachsen sind und sich auf die Suche gemacht haben. Aber ihr hatte er doch gar nicht gefehlt. Auf ihre Fragen, was damals passiert ist und wie das für ihn war, bekam sie keine Antwort. Wie sich das noch entwickeln könnte, weiß sie nicht. Das war die Gemüseaufgabe zu Nummer 482. Danke.